In Hamburg nach 7 ist heute Abend Hamburgs Kultursenator Reinhard Stuth zu Gast. Im Studio begrüßen Sie Katharina Felix Müller und Thorsten Pilz. Und wir freuen uns, dass der Mann Zeit hat, der binnen kurzer Zeit Hamburg bekannt, ja sogar Republik bekannt geworden ist. Hamburgs Kultursenator Reinhard Stuth, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Stuth, morgen, wir haben mal nachgerechnet, sind Sie genau 7 Wochen im Amt. Ziehen Sie doch mal eine Zwischenbilanz.
Die Zeit ist ganz stark dominiert worden durch die Haushaltsvereinbarung, die Haushaltsbeschlüsse des Senats. Dadurch ist mehr, als mir ehrlich gesagt lieb ist, immer nur über Geld geredet worden. Ein bisschen ein schiefes Bild ist dadurch entstanden, als ob Kultur nur eine Frage des Geldes wäre. Natürlich, ohne Geld geht es nicht, das ist auch klar. Und ich stelle auch fest, dass Hamburg bundesweit schlechter wahrgenommen wird, als es das verdient.
Aber zum Beispiel, wenn man sich die Ausgaben für die Kultur anguckt, 2% hier, 15% Leipzig, dann gibt's doch da schon auch einen Zusammenhang.
Man kann nur Stadtstaaten miteinander vergleichen und auch das ist schon schwierig, weil natürlich dann der Vergleich mit Berlin nahe liegt.
Allerdings.
Berlin bekommt allerdings etwa die Hälfte seines gesamten Kulturetats vom Bund, damit letztlich auch von den Steuerzahlern in Hamburg. Das sind dreistellige Millionenbeträge für Oper, für Gedenkstätten, für Museen. Durch das Humboldt-Forum noch sehr viel mehr. Also Berlin wird fast schon in zentralistischer Weise mit Bundesmitteln für die Kultur zugeschüttet. Wenn wir nur 10% davon hätten, würde Hamburg großartig dastehen.
Also Ihnen reichen 2%, die Hamburg für die Kultur ausgibt?
Ich bin froh, je mehr es ist. Und deswegen bin ich auch froh, dass die Kulturbehörde als einzige Behörde bei diesen Haushaltsberatungen nicht die volle Sparquote erbringen musste, ja sogar unter dem Strich durch die Kulturtaxe, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden, mehr Geld zur Verfügung hat. Das ist wirklich einzigartig und da freue ich mich auch. Ich habe gesagt, ich will Anwalt für die Kultur sein. Wenn man mich misst, nur an den Zahlen, an dem Geld unterm Strich, dann hat das auch geklappt.
Herr Stuth, dann fragt man sich dennoch, warum Sie so im Zentrum der Kritik stehen. Die FAZ, das ist ja noch nicht wirklich ein linkes Kampfblatt, das nennt Sie heute den bestgehassten Hamburger. Sie werden persönlich angegriffen. Im Internet gibt es Parodien auf Sie. Aus dem Beatles-Song Hey Jude wurde Hey Stuth. Sehr kreativer Umgang, denke ich, mit der Situation. Lässt Sie denn das so kalt, wie das jetzt auf mich wirkt?
Nein, natürlich nicht. Ich finde das auch nicht berechtigt, nicht angemessen. Zunächst einmal allein schon deswegen nicht, weil dieses ein gemeinsamer, einhelliger Beschluss der Koalition und des Senates war. Es haben alle Senatorinnen und Senatoren der CDU und der GRL dafür gestimmt. Es haben die Fraktionsführer der GRL und der CDU dafür gestimmt. Ich bin vielleicht das Gesicht, das gerade stehen muss. Das ist auch richtig so. Aber es wird jetzt sehr auf meine Person verengt, aber es war ein Beschluss von GRL und CDU gemeinsam.
Aber einer der Vorwürfe lautet ja, Sie hätten nicht genügend gekämpft für die Kultur.
Ich habe eben gesagt, ich bin der Einzige, der mehr Geld zur Verfügung hat als vorher. Das, finde ich, ist das Ergebnis, ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann, was ohne Kampf nicht gegangen wäre.
Gibt es dennoch für Sie eine Schmerzgrenze, weil die Angriffe sind ja wirklich auch persönlich geworden inzwischen. Sie sind sozusagen die zentrale Figur für den Kampf um die Kultur in Hamburg. Gibt es für Sie eine Grenze, dass Sie sagen, so bis hierhin und nicht weiter, das lasse ich nicht auch mit mir persönlich machen?
Nein, nicht, wenn das jetzt von Journalisten, also sozusagen von Ihren Kollegen kommt. Das ist dann so, das müssen Sie selber, also Ihre Kollegen mit sich und Ihrem Stil in Einklang bringen.
Aber zum Beispiel diese Parodien im Internet, die kommen ja nicht von Journalisten, sondern die kommen aus den Institutionen, Schauspielhaus, Thalia etc.
Ja, das ist doch kreativ. Also
Sie finden das lustig?
Also ich werf doch nicht dem Schauspielhaus vor oder Künstlern des Schauspielhauses vor, dass sie eine künstlerische Ausdrucksform wählen. Nein, das überhaupt nicht. Aber die Entscheidungen sind ja vorher gereift, abgewogen. Das entscheidende Argument war, wenn wir dort nicht sparen, wo dann? Es gibt niemanden, der bestreiten kann, dass wir 40 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt haben, in Hamburg, in Deutschland insgesamt. Wir baden jetzt aus die Schuldenmacherei, die unter den SPD-Bürgermeistern begonnen hat und danach auch weitergegangen ist. Übrigens, selbst wenn wir es politisch wollten, das Grundgesetz ist geändert worden im letzten Jahr. Bis dahin war es üblich, dass Investitionen, also Baumaßnahmen beispielsweise, über Schulden und Kredite bezahlt wurden. Gang und gäbe jahrzehntelang. Dieses ist jetzt seit letztem Jahr grundgesetzwidrig. Das ist ja der Ursprung dessen, warum wir jetzt diese Sparmaßnahmen machen mussten. Nicht, weil wir Musterschüler sein wollen, sondern weil wir sonst die Verfassung brechen würden.
Sie sind zwar gerade in aller Munde, müssen drastische Sparmaßnahmen vertreten und auch viel Kritik einstecken. Aber wer ist der Mensch hinter dem Politiker? Wie tickt Reinhard Studt? Auch das versuchen wir heute Abend mal zu klären. Fangen wir mit einem Blick in Ihr Leben an. Sie sind vor gut zwei Wochen 54 Jahre alt geworden, sind also vom Sternzeichen Waage. Die gelten als ausgeglichen. Passt das zu Ihnen?
Ich glaube, ja.
Warum? Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen mehr.
Ich bin nicht jemand, der gerne polarisieren möchte. Dass ich das in der Wirkung vielleicht manchmal tue, das kann schon sein. Ich bin von der Ausbildung her ja auch Jurist, wo das Abwägen, und zwar das vor allem auch nüchterne Abwägen von Argumenten, von Interessen, auch von Motiven zum Berufsbild gehört. Insoweit glaube ich, dass das mit der Waage zutrifft, aber ansonsten glaube ich nicht an Sternzeichen.
Ihr Seelenhaushalt ist in Ordnung.
Ja.
Sie haben schon gesagt, Sie haben Jura studiert, Sie sind Jurist, aber Sie haben auch Afrikanistik studiert. Wie passt das zusammen?
Als Jurist ist man vor allen Dingen in der Ausbildung mit dem geschriebenen Wort zugange. Man liest Gesetzestexte und Lehrbücher und Gerichtsentscheidungen. Afrikanistik ist in Hamburg eine Kulturwissenschaft. Teilweise ist es auch eine Sprachwissenschaft. Hier ist es eine Kulturwissenschaft. Da spielt das geschriebene Wort nicht so groß eine Rolle, sondern das gesprochene Wort. Das fand ich gut. Außerdem ist natürlich die Rechtswissenschaft sehr stark im nationalen Zusammenhang. Es ist deutsches Recht, was wir anwenden. Und Afrikanistik hat für mich den Blick geweitet über Europa hinaus, um auch ganz andere Perspektiven kennenzulernen. Und mich hat das sehr bereichert.
Sie sind auch sonst rumgekommen. Sie sind ja hier in Hamburg geboren, aber es hat Sie dann auch in Berlin. Sind Sie gerne in der Welt unterwegs?
Ja. Das muss ich sagen, die Welt fängt vor der eigenen Haustür an. Aber ich liebe schon den weiten Horizont. Deswegen bin ich auch mit Leib und Seele Norddeutscher. Im Süden, wenn ich zu den Alpen komme, denke ich immer, die nehmen einem die ganze Sicht.
Und angesichts dieses Lebenslaufes, denken Sie da manchmal, mein Gott, wie piefig ist dann das Klein-Klein hier in Hamburg?
Nein, Sie haben noch nicht erwähnt, dass ich 5 Jahre beim Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker tätig gewesen bin. Das war eine Station, wo der Horizont sicher besonders weit war. Aber Berlin oder früher Bonn, ich habe auch in Brüssel in der Europäischen Kommission gearbeitet, das sind auch Stationen, wo man sehr weit weg ist vom wirklichen Leben.
Ein Detail aus Ihrem Lebenslauf sollten wir jetzt hier doch noch ansprechen. Sie sind als Staatsrat der Kulturbehörde im Frühjahr 2009 abgelöst worden, wegen der Differenzen, die Sie hatten mit der damaligen Senatorin, um dann ein gutes Jahr später wieder als Senator in das Amt zurückzukehren. Hat Sie das nicht manchmal etwas unangenehm berührt, zu sagen, erst schickt ihr mich weg und dann holt ihr mich wieder?
Nein, die Gründe haben Sie zu Recht zutreffend angedeutet. Es hat einfach die Chemie zwischen der Senatorin und mir nicht gestimmt. Das ist etwas, was im Leben immer wieder vorkommt. Jetzt hat mich der neue Bürgermeister in dieses Amt berufen. Da sehe ich überhaupt gar keine Belastung
dran. Profitieren Sie heute von den Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben?
Auf jeden Fall. In erster Linie, weil ich natürlich das Haus, die Mitarbeiter weitgehend kenne, Abläufe kenne, Personen kenne. Auch die 7 Jahre, die ich Hamburg beim Bund und bei der Europäischen Union vertreten habe, helfen mir sehr, weil ich dadurch doch sehr viele Einrichtungen in Hamburg kenne. Aber die Kenntnis geht natürlich auch viel weiter zurück. Ich bin schon als Student Mitglied des Kunstvereins geworden. Ich bin seit Jahren im Freundeskreis des Völkerkundemuseums. Also ich bin in dieser Stadt wirklich tief verwurzelt.
Aber es gab nicht nur Kritik von Karin von Welk, sondern auch von den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben den Personalrat eingeschaltet. Dann kam eben der Rauswurf in Anführungsstrichen von Ole von Beust. Wie begegnen Sie diesen Mitarbeitern, die ja immer noch teilweise in der Kulturbehörde sind, heute?
Ich komme in einer neuen Rolle in das Haus zurück. Ich gehe sehr offen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Mein erster Anruf nach meiner Vereidigung galt der Personalratsvorsitzenden. Es gibt dort einen regelmäßigen Austausch. Und ich versuche, die Kommunikation auch nach innen hin doch zu verbessern, intensiver zu gestalten, im Rahmen dessen, was bei einem so vollen Terminkalender irgend möglich ist.
Das heißt, ist die Stimmung besser geworden?
Das dürfen Sie nicht mich fragen, sondern das müssen Sie die Betroffenen fragen. Aber jedenfalls ist mir in den letzten 7 Wochen nichts an Beschwerden.
Herr Stuth, die Sparbeschlüsse des Senats liegen auf dem Tisch. Die Summen sind enorm. 510 Millionen Euro will Schwarz-Grün einsparen. Das ist eine unvorstellbare Summe, jedenfalls für uns. Und den Anteil der Kultur, den haben Sie bereits benannt und haben gesagt, unterm Strich gibt's mehr für die Kultur. Warum glaubt man Ihnen das eigentlich nicht?
Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch.
Ist das ein Kommunikationsproblem?
Nein, denn wir haben immer wieder gesagt, nach alle Behörden mussten einen bestimmten Prozentsatz, der bei knapp 2,5% lag, einsparen. Das hätte für uns bedeutet, für die Behörde für Kultur und Medien 7,2 Millionen. Wir sind zunächst mal die einzige Behörde, die das nicht erbringen muss, sondern mit 6,7 Millionen herausgekommen ist, also eine halbe Million erlassen bekommen hat. Und dann haben wir einvernehmlich verabredet, der Gesetzentwurf wird gerade vorbereitet, eine Kulturtaxe einzuführen, die nach sehr vorsichtigen Schätzungen einen Betrag von über 7 Millionen zusätzlich nur für die Kultur bringen würde, sodass wir unterm Strich ein bisschen mehr haben. Diese Zahlen habe ich in Zeitungen gegenüber Journalisten, auch in Ihrem Sender im Norddeutschen Rundfunk immer wieder gesagt. Mehr Kommunikation kann eigentlich von Seiten des Senders nicht kommen. Das ist dann auch eine Frage des Empfängers.
Aber dann sprechen wir an dieser Stelle mal über die Kulturtaxe. Wie groß sind die Chancen, dass die eingeführt wird und wann fließt da Geld?
Ich habe im Augenblick keine Zweifel, dass die Kulturtaxe kommt. Der politische Wille ist da. Wir haben das rechtlich vorher geprüft gehabt. Es wird voraussichtlich eine Steuer und keine Abgabe werden, aber das ist jetzt schon ein bisschen Technik.
Mhm. Sie haben gesagt, unter dem Strich bleibt für die Kultur mehr, wenn die Kulturtaxe dann so eingeführt wird. Dann kann man sich natürlich fragen, wenn mehr rauskommt, also wenn sozusagen 7,5 Millionen wieder reingespült werden, 7 Millionen werden gespart, warum muss dann das Altona-Museum geschlossen werden? Warum müssen die Bücherhallen deutliche Einbußen hinnehmen und auch das Schauspielhaus, wenn dann doch wieder mehr Geld zur Verfügung steht?
Diese zusätzliche Einnahme wird ja nur von einer einzigen Branche der Wirtschaft in dieser Stadt erhoben, nämlich von der Hotellerie. Es ist juristisch und erst recht politisch sehr schwierig, die Verwendung der Mittel dann völlig davon abzukoppeln und damit nur Haushaltslöcher zu stopfen. Aber die Mittel sollen so verwendet werden, dass einmal der Ausstellungsfonds für sehr große Ausstellungen der staatlichen Museen aufgestockt werden kann. Wir möchten gerne und ich möchte insbesondere gerne, dass wir auch aufwendige Theaterproduktionen des Schauspielhauses, des Thalia, aber auch der Privattheater damit unterstützen können, die dann aber wirklich auch überregional ausstrahlen. Das Potenzial dazu ist in den Hamburger Bühnen längst vorhanden. Und schließlich möchte ich gerne, dass wir bestimmte Hamburger Festivals damit unterstützen. Ich könnte mir vorstellen, die Lessing-Tage am Thalia-Theater, das Filmfest oder andere. Also es kann gut sein, dass beispielsweise das Schauspielhaus am Ende durch die Förderung von Theaterproduktionen und Festivals gar nicht schlechter dasteht.
Herr Stuth, ich würde gerne unseren Hörer Johann Hess zitieren, der uns ein E-Mail geschrieben hat. Viele E-Mails sind eingegangen mit vielen Fragen. Sie argumentieren immer wieder, wieder, Herr Stut, fragt der Johann Hess aus Hamburg, der Kultur in Hamburg stünden durch die Einführung der geplanten Kulturtaxe eigentlich mehr Geld für Kulturprojekte zur Verfügung. Gleichzeitig wird bei den bestehenden Einrichtungen die größte Summe für institutionelle Kosten benötigt. Ohne langfristige und nachhaltige Zusicherung über vorhandene Projektmittel sind diese jedoch obsolet, mit anderen Worten, machen wenig Sinn. Können Sie diesen Einwurf verstehen?
Ob ich ihn verstehen kann, ist die eine Frage. Die andere Sache ist, dass ich ihn meine, entkräften zu können. Wenn wir beispielsweise das Schauspielhaus nehmen, so muss man ja sehen, dass das Thalia-Theater, was genauso gute, wenn auch andere Qualität als Theater hinbekommt, mit 2 Millionen weniger zurechtkommt, und das Schauspielhaus mit 2 Millionen mehr nicht. Und wenn ich dann sehe, dass allein für Gastregisseure und Gastschauspieler über 1,1 Millionen Euro bereitgehalten werden im Schauspielhaus, also das ist ja zufällig praktisch die Einsparsumme, dann habe ich schon die Frage, ob man das nicht absenken kann. Denn ich höre sogar von Mitgliedern des Ensembles des Schauspielhauses, dass sie nicht nur begeistert sind, wenn dann Stars von außen nach Hamburg kommen, ihre Schauspieler mitbringen und sie selber die Rolle nicht spielen können, obwohl sie zum Ensemble gehören. Und so gibt es viele Einzelbereiche im Schauspielhaus, wo man mit Sicherheit noch zu Einsparungen kommen kann, ohne dass es den künstlerischen Betrieb direkt beeinflusst.
Zu den Kürzungen im Schauspielhaus kommen wir gleich. Reinhard Schut ist zu Gast bei NDR 90,3 heute Abend.
Reinhard Schut, Karl-Heinz Meyer hat uns geschrieben und er sagt, sie argumentieren immer wieder, dass das Thalia-Theater mit geringeren Zuschüssen auskäme und sie nicht wüssten, wieso. Er fragt, warum haben sie sich mit dieser Fragestellung nicht befasst, bevor sie die Einsparung beschlossen haben?
Naja, die Beschlüsse der Einsparungen reflektieren gerade diesen Unterschied. Und es gab vor einigen Wochen eine Betriebsversammlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schauspielhauses, zu der ich hingegangen bin, um mich den Fragen zu stellen und zu begründen, warum wir im Senat einstimmig diese Beschlüsse gefasst haben. Da trat die Betriebsratsvorsitzende des Thalia-Theaters auf und hat gesagt, das Thalia-Theater hätte auch einen sehr schmerzhaften, engagierten Prozess hinter sich, Kosten einzusparen. Es hätte etwas länger gedauert, als das Schauspielhaus jetzt zur Verfügung hat, das ist richtig. Aber dass das Thalia-Theater so viel besser steht, ist auch Ergebnis von harten Anstrengungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Das hat die Betriebsratsvorsitzende selber so gesagt.
Aber Herr Stut, Sie haben gerade selbst gesagt, Sie haben mit den Mitarbeitern des Schauspielhauses gesprochen, nachdem die Beschlüsse gefasst wurden. Warum haben Sie das nicht vorher gemacht?
Seit Jahrzehnten habe ich es nirgendwo in Deutschland, in einem Bundesland, im Bund, sonst wo erlebt, dass vorher Sparmaßnahmen im Einzelnen mit allen möglichen Betroffenen durchdiskutiert werden. Das hat gute Gründe. Wir haben uns das genau angeguckt, genau überlegt. Aber wie gesagt, das wird nie und nirgends so gemacht.
Aber Sie sollen auf dieser Betriebsversammlung gesagt haben, nachdem man Ihnen die Zahlen erklärt hat, in Anführungsstrichen, das habe ich nicht gewusst. Das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis für einen Kultursenator.
Nein, das ist mir dann unterstellt worden, dass ich die Zahlen nicht gekannt hatte. Ich habe vorhin genannt, die 1,1 Millionen für Gastregisseure und Gastschauspieler, die Zahl habe ich natürlich gewusst vorher. Und das ist eine relevante Zahl, mit der man sich auseinandersetzen muss.
Sie sagen selbst, Sie lassen dem Schauspielhaus jetzt weniger Zeit. Wie viel Zeit lassen Sie ihm?
Wir sind mitten in den Gesprächen, sehr konkreten Gesprächen, wo wir die Positionen einzeln durchgehen. Da bin ich ganz optimistisch, dass wir das relativ bald ziemlich weit gebracht haben werden.
Aber bedeutet das nicht ganz klar einen Eingriff in die künstlerischen Prozesse?
Nein, deswegen geben wir zwar die Rahmenbedingungen vor als Behörde, aber wir schreiben jetzt nicht dem Intendanten oder der künstlerischen Leitung eines Theaters im Einzelfall vor und sagen, da müsst ihr das runtergehen und da müsst ihr das einsparen. Das ist Aufgabe der Geschäftsführung der Schauspielhaus GmbH, um das juristisch zu sagen. Und das ist auch ein völlig normales Verfahren. Wir können nicht einen hochqualifizierten Geschäftsführer aus seiner Verantwortung entlassen. Und das will er auch überhaupt gar nicht.
Sie sprechen Jacques Kurfess an, den Interimsintendanten. Mhm. Der nimmt bereits das Wort Insolvenz in den Mund. Es geht um eine Absenkung der Zuwendung von 1,2 Millionen pro Spielzeit. Das hat Thorsten Pilz gerade erwähnt. Was wird aus dem jungen Schauspielhaus?
Das soll erhalten bleiben. Und es tut mir leid, dass ich jetzt noch einmal bemühe, den Vergleich, das junge Schauspielhaus bekommt weniger Geld als die Gastregisseure und die Gastschauspieler und die Gastbühnenbildner. Da wird sich doch wohl noch ein Weg finden lassen. Aber ich halte es für eine Zuspitzung, wenn jetzt gesagt wird, ja, wir können überhaupt gar nicht sparen. Wir sind so perfekt, bei uns ist alles, jeder Cent ist ganz genau und ganz zwingend und deswegen können wir nur das junge Schauspielhaus machen. Ein bisschen mehr Bereitschaft, auch in einer Zeit, wo ganz viele Menschen den Gürtel enger schnallen zu müssen, auch bei sich selber sich auf eine Diskussion einzulassen, das erwarte ich allerdings schon im Namen all der Menschen, die die Steuern zahlen. Das ist ja nicht unser Geld, es ist nicht mein Geld, es ist das Geld der Steuerzahler. Und natürlich hat auch ein Schauspielhaus eine Verantwortung gegenüber den Menschen in dieser Stadt, die es finanziert.
Nun wissen wir, dass das Deutsche Schauspielhaus zurzeit keinen Intendanten hat. Wer berät Sie bei der Intendantensuche?
Wir führen jetzt vertiefende erste Gespräche mit einzelnen Personen, um festzustellen, wer überhaupt frei ist, wer bereit ist zu kommen. Die massive Kritik und das Herunterreden des Kulturstandortes Hamburg, der in Hamburg selber stattfindet, gerade auch in der Presse, der dann bundesweit aufgegriffen wird, beschädigt natürlich schon die Suche nach einem guten Intendanten.
Aber die Absenkung der Zuwendung wird es sicherlich auch beschädigen. Es macht es ja nicht leichter, jemanden zu finden, der unter diesen Bedingungen dann arbeitet.
Das weiß ich nicht. Wir haben einen herausragenden Intendanten fürs Thalia-Theater bekommen, was weniger Geld bekommt. Also und die Vorgänger, die am Thalia-Theater waren, Herr Kuhn und andere, waren doch hervorragende Intendanten, die auch weniger Geld hatten als das Schauspielhaus. Ich glaube nicht, dass ein, und will einfach nicht glauben, dass ein Intendant nur Geld im Kopf hat, sondern geht natürlich auch nach Gestaltungsmöglichkeiten. Und natürlich ist das doch eine einzigartige Herausforderung in Deutschland, dieses große, traditionsreiche Schauspielhaus zu leiten. Darauf vertraue ich schon. Aber man soll nicht die Kulturstadt Hamburg runterreden und dieses blöde Gerede, dass hier nur Pfeffersäcke seit 500 Jahren die Stadt geprägt hätten.
Reinhard Stuth, wir haben über das Schauspielhaus gesprochen. Noch dramatischer ist die Situation natürlich beim Altonaer Museum. Das soll nämlich Ende des Jahres geschlossen werden. Herr Stuth, bleibt es dabei? Ende des Jahres ist das Haus dicht?
Das ist die vereinbarte Lage. Wir sind jetzt in intensiven Gesprächen mit einer ganzen Reihe von Arbeitsgruppen mit dem Museum, mit der Stiftung Historische Museen Hamburg, zu denen Altona ja gehört, um zu sehen, was das im Einzelnen bedeutet. Die Grundsatzfrage ist entschieden. Es muss diese Summe gespart werden.
Mögen Sie das Altonaer Museum nicht?
Das ist überhaupt keine Frage des persönlichen Mögens. Es gibt in den Museen, in den stadtgeschichtlichen Museen seit 2 Jahren einen ganz intensiven Prozess. Er hat ganz lange vor meiner Zeit angefangen. Mit hoch angesehenen Gutachtern, mit Experten, mit den Direktoren der Museen insgesamt. Diese historischen Museen sind ja 4 Museen. 4 Standorte mit 6 Außenstellen.
Also insgesamt 10.
Insgesamt 10 Standorte für historische Museen. Da haben diese Gutachter übereinstimmend gesagt, das ist viel. Und wir müssen, vor allen Dingen gibt es Doppelausstellung, Doppelarbeit, nicht abgestimmt.
Aus Ihrer Sicht zu viel?
Aus Sicht der Gutachter jedenfalls ist es notwendig, eine Ausstellungsplanung, eine Sammlungsplanung aus einem Guss zu machen. Und wenn der Direktor des Museums mir direkt vor den Haushaltsberatungen einen Brief schreibt und sagt, wegen Brandschutz und anderem bräuchte er mehrere Millionen zusätzlich, um das Museum überhaupt offen zu halten, und mir das direkt vor den Haushaltsberatungen schickt, dann muss ich damit umgehen. Übrigens, er war für mich nicht erreichbar, als ich dann versuchte, ihn anzurufen, weil er im Urlaub war und kein Handy mit hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn der Direktor selber sagt, so muss das Museum, kann das Museum gar nicht weitermachen, wir müssen jetzt erstmal richtig investieren und brauchen zusätzliches Geld. Und wenn wir gleichzeitig sehen, dass zwar viele Kinder und Jugendliche in das Museum gehen, was toll ist, wunderbar ist, auch der Höhepunkt dieses Museums, wenn aber gleichzeitig nur noch knapp 10.000 vollzahlende Besucher pro Jahr kommen, dann heißt das 30 pro Tag und 3 pro Stunde. Das heißt, die Altonaer selber sind nicht in dieses Museum gegangen.
Aber es soll ja dann im Endeffekt um 3,5 Millionen Einsparungspotenzial gehen. Wie kann das gehen? A, wird bestritten, dass das juristisch überhaupt möglich ist, dieses Museum als Teil einer Stiftung zuzumachen. Und zweitens ist ja ein Großteil der dort arbeitenden Mitarbeiter unkündbar.
Rechtlich ist das genau geprüft. Das ist möglich. Vielleicht ist es notwendig, das Gesetz über die historischen Museen in diesem Punkt noch anzupassen. Aber der Haushalt wird ja von der Bürgerschaft als Gesetz verabschiedet. Und insoweit kann es sein, dass in dem Zusammenhang dann auch noch rechtlich dort etwas angepasst werden muss. Dieser Personaleffekt wird in der Tat nicht am ersten Tag erreicht. Das ist immer so bei entsprechenden Beschlüssen. Auch da spricht man wieder von strukturellen Effekten. Das heißt, mittel- und langfristig wird das erreicht werden. Das haben wir ja bei vielen anderen Institutionen auch gehabt. Deswegen stimmt auch, es gibt keine Betriebsbeginnkündigung.
Die amtierende Vorsitzende der Stiftung, Lisa Kosok, hat gesagt, spätestens in der nächsten Legislaturperiode stehen die historischen Museen wieder beim Kultursenator und sagen, wir kommen mit dem Geld nicht aus und es müssen weitere Häuser geschlossen werden.
Nein, das ist Spekulation. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Das ist ganz
gewiss. Weil einfach so wenig Geld zur Verfügung ist. Es fehlt ein Drittel des Haushaltes.
Es fehlt ein Drittel des Haushaltes, den genau diesen Betrag hat dieses Haus selber verursacht. Es ist nicht so, dass mit diesen 3,5 Millionen andere Bereiche direkt betroffen wären. In den Stiftungen selber wird seit 2 Jahren intensiv diskutiert und ich hätte mir gewünscht, dass man schon etwas schneller auch zu Ergebnissen gekommen wäre, warum es an ganz verschiedenen Stellen Werkstätten geben muss. Es gibt überall Depots, es gibt viele Dinge, die nicht aus einem Guss sind, wo Doppelarbeit oder Parallelarbeit gemacht wird. Das Problem ist ja erkannt. Es ist nur nicht schnell genug bislang zu Ergebnissen gekommen worden. Die Schließung des Altonaer Museums liegt durchaus auch in der Logik des vor 2 Jahren begonnenen Prozesses einer stärkeren Straffung und Fokussierung der Standorte.
Aber Herr Stuth, die Schließung eines Museums bedeutet doch einen unbezahlbaren Imageschaden für die Stadt.
Es ist die Schließung eines Standortes. Das Museum ist das, sind die historischen Museen Hamburgs, die verschiedene Standorte haben. Und ich habe ja erwähnt, dass mit dem Hafenmuseum durchaus auch etwas dazugekommen ist.
Aber das ist
gerade
doch
für die maritime Thematik.
Aber das ist doch Wortgeplänkel, weil das Zeichen, was über Hamburg hinausgeht, ist doch, dass einfach ein Museum geschlossen wird.
Ja, das verstehe ich. Dass dieses Signal so herausgekommen ist, das sehe ich auch.
Wir haben über die Kürzung beim Schauspielhaus gesprochen, über die Schließung des Altonaer Museums. Auch die Bücherhallen müssen deutlich sparen. 2011, 2012 eine Million, 2013, 2014 dann nochmal 1,5 Millionen. 1995, noch ein paar Zahlen, gab es 57 Stadtteilbibliotheken. 2010 sind es nur noch 32. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist doch ein unglaublicher Aderlass in den vergangenen Jahren, der jetzt auch noch verschärft wird, Herr Stuth.
Wenn ich die Direktorin der Hamburger öffentlichen Bücherhallen richtig verstehe, und ich habe mit ihr ausführlich gesprochen, auch früher schon gesprochen, so sieht sie in einer Konzentration von Standorten durchaus eine erhebliche Stärkung. Es gab viele, auch kleine Standorte, die da nicht sehr gut sortiert waren und deswegen auch nicht sehr attraktiv gewesen sind. Sie selber ist eine Verfechterin der, wenn ich sie richtig verstehe, der Konzentration.
Das heißt, Sie machen ihr quasi noch ein Geschenk, indem Sie ihr weniger Geld geben, um dann Standorte einzusparen?
Nein, ich habe ja gesagt, das bezieht sich jetzt auf die Vergangenheit. Die Besucherzahlen zeigen, dass dieser Weg für die Vergangenheit richtig gewesen ist. Und es ist mein Eindruck, dass die Hamburger öffentlichen Bücherhallen auch mit dieser Strategie bundesweit führend sind und sich Anerkennung erworben haben. Wir haben in der Koalition verabredet, keine weiteren Standorte zu schließen. Bei diesem Beschluss ist es auch geblieben. Möglicherweise wird das bei den Bücherhallen selber anders gesehen. Wir halten es aber für notwendig, die jetzigen Standorte zu erhalten. Was aber möglich sein muss, ist, dass sehr nah beieinander gelegene Bücherhallen ihre Öffnungstage stark und stärker noch besser aufeinander abstimmen, sodass möglicherweise eben die eine Bücherhalle an einem Tag schon zumacht, wenn 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer entfernt eine andere offen hat. Das halten wir für möglich. Immerhin würde der Sparbeitrag zu erreichen sein, ganz normal durch die Altersfluktuation der Mitarbeiter.
Ich würde gerne jetzt die Zuschrift von Anja Bauer zitieren. Zum Teil haben Sie es schon beantwortet. Wie möchte Herr Stuth 1,5 Millionen Euro bei den Bücherhallen in Hamburg einsparen, ohne welche zu schließen? Schließen heißt ja nicht Konzentration. Das ist ja wieder etwas anderes. Hat der Stuth vor, Personal bei den Bücherhallen zu kündigen? Und es wird, und das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt, es wird zurzeit so viel über Integration und Bildung diskutiert. Warum eine so hohe Sparsumme beim Integrations- und Bildungspartner Nummer 1, nämlich den öffentlichen Bücherhallen?
Leider werde ich zwar sehr viel kritisiert für das, was geschieht, aber ich habe keinen einzigen Vorschlag im Augenblick gehört, wo im Kulturhaushalt dann stattdessen gespart werden soll. Die Bücherhallen machen einen sehr hohen Anteil an unserem Gesamtbudget aus. Das ist auch gut so. Das heißt aber, wenn eine Sparsumme zu erbringen ist, kann man einen Bereich wie die Bücherhallen, die immerhin 14% am Gesamthaushalt machen, nicht ganz ausnehmen. Die Museen machen 18% aus, Theater und Musik sind dann sogar bei 50% etwa. Es sind ja in den nächsten beiden Jahren auch nur, in Anführungsstrichen, nur 1 Million. Die 500.000, die ursprünglich da zusätzlich noch vorgesehen war, ist durch die Intervention des Bürgermeisters in der Haushaltsklausur selber dann weggenommen worden.
Ich habe 2013?
Ich habe gesagt für die nächsten beiden Jahre, 2011 und 2012. Die Bedeutung für die Integration ist hoch, das stimmt, das finde ich auch wichtig. Gleichwohl müssen wir auch sehen, dass sich, und das konnten Sie jetzt bei der Frankfurter Buchmesse sehr deutlich lesen, die Frage, wie sich Bücherhallen und wie Bücher und Buchlesen in Zukunft darstellt, wird sich, ob es uns gefällt oder nicht, erheblich verändern durch die elektronischen Bücher. Ob mir das persönlich gefällt, ich bin ein fanatischer Buchleser, ist eine andere Sache. Ich werde keine Bücher auf dem iPad lesen, aber das heißt, ein Weg.
Sie befürchten, Bücherhallen sind auslaufende Modelle?
Jedenfalls müssen Sie sich darauf einstellen. Sie können sich nicht ausschalten und sagen, ich mache die Gardinen zu und was um mich herum passiert, insbesondere bei jungen Leuten, an Mediengewohnheiten, an Lesegewohnheiten, darauf reagiere ich nicht. Das sagt übrigens auch die Direktorin der Bücherhallen überhaupt gar nicht. Das ist unstreitig, aber das ist eine bundesweite, sogar eine internationale Diskussion, wie wir darauf reagieren, Das wird sicher auch langfristig, und zwar nicht nur in Hamburg und nicht aus Spargründen, sondern bundesweit und aus grundsätzlichen Erwägungen Rückwirkungen haben auf Bücherhallen.
Wir haben jetzt viel über Museen gesprochen, wir haben viel über das Schauspielhaus gesprochen, über Theater und auch über die Bücherhallen. Wir würden ganz gerne mal wissen, Herr Stuth, wo Sie denn Ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Also offensichtlich bei den Museen und bei den Theatern sind die da schwer zu finden.
Nein, überhaupt gar nicht. Wenn man die Sparsumme, die wir zu erbringen hatten, schematisch auf alle Bereiche übertragen hätte, dann wären die Theater viel stärker zum Zuge gekommen. Die Theater sind ja weitgehend geschont worden. Und insoweit muss man sagen, dass die Theater jetzt nicht irgendwie zu einem Sonderopfer herangezogen worden sind.
Und die haben ja aber auch schon in den vergangenen Jahren ganz gut abspecken müssen.
Ja, das ist ja auch mit ein Grund gewesen, warum sie jetzt weitgehend geschont worden sind.
Bis auf das Schauspielhaus, das nochmal zu erwähnen. Wir haben eine Frage von Anna Dittmann. Und sie fragt, was den Bereich Medien angeht, was werden Sie tun, um die Fähigkeit zum sicheren Umgang damit bei Kindern, Jugendlichen, aber auch bei den nicht so begüterten Bürgern zu fördern und die Sender und Firmen bei neuen Produkten zu einem stärkeren Verzicht auf Gewalt zu bewegen? Fangen wir an mit dem Umgang mit Medien bei vielleicht auch nicht so begüterten Bürgern.
Das ist eines der ganz großen und riesigen Themen, die für mich auch ganz oben stehen. Wahrscheinlich soll ich sagen, stehen werden, sobald die Haushaltsdiskussionen nicht mehr diesen Umfang einnehmen. Es gibt jetzt schon viele Aktivitäten, die wir auch als Stadt, die wir auch als Medienbehörde, wir sind ja nicht nur Kulturbehörde, unterstützen. Teilweise läuft das nicht direkt, sondern über die Medienanstalt oder über die Medienstiftung. Es gibt eine große Zahl von Stadtteilkultureinrichtungen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Dazu gehört zur Medienerziehung auch, den Eltern zu helfen, damit umzugehen, auch den Lehrern zu helfen, damit umzugehen. Mein Eindruck ist, dass sich Lehrer damit aus nachvollziehbaren Gründen eher schwer tun, weil im Zweifel jeder einzelne Schüler von ihnen, jedem einzelnen Lehrer überlegen ist in der Nutzung dessen, was im Internet möglich ist.
Noch einmal zu Ihren Schwerpunkten. Einer Ihrer Lieblingsfelder ist der Denkmalschutz. Das haben Sie mehrfach gesagt. Nun wird gerade in diesem Bereich wiederum 400.000 Euro gekürzt. Konnte man diese ja ohnehin nicht üppig ausgestattete Abteilung in der Kulturbehörde nicht dabei belassen, weil schließlich geht es da ja um Werte, die unwiederbringlich sind.
Ja, deswegen bin ich ja auch so sehr darum bemüht, den Denkmalschutz nicht nur am Rande, sondern sehr im Vordergrund mit zu behandeln. Für mich hat das eine sehr tiefgehende Bedeutung. Es geht am Ende um Identität. Deswegen habe ich ja auch mich dafür eingesetzt oder auch entschieden, dass vorbehaltlich der letzten Ingenieurgutachten das Hundertwasserhaus unter Denkmalschutz gestellt wird. Deswegen meine ich auch, dass das Kraftwerk Bille in Hammerbrook auf jeden Fall geschützt werden muss. Das betrifft die Elbtreppenhäuser, Gängeviertel. Gängeviertel ist ein Beispiel, wo gerade deutlich wird, dass es nicht nur um einzelne Gebäude geht, sondern dass es auch um Lebensformen geht, die man erhalten muss.
Aber das steht genau vor dem Hintergrund. Was bedeuten diese 400.000 Euro Einsparung für diese ja sehr kleine Abteilung?
Zunächst einmal wird ein Drittel, mindestens ein Drittel dieser Einsparsumme schlichtweg durch einen Umzug in ein anderes Gebäude möglich sein.
In die Innenstadt?
In die Innenstadt vermutlich. Da suchen wir jetzt. Der jetzige Ort ist in Barmbek, liegt gar nicht so zentral. Trotzdem würden wir nur durch einen Umzug in die Innenstadt bereits 130.000 Euro oder mehr im Jahr sparen. Das ist schon mal ein Drittel der Summe.
Abzüglich der Umzugskosten nehme ich an.
Ja, aber das bisherige Gebäude müsste saniert werden und dadurch würden Umzugskosten so oder so anstehen und zusätzliche Kosten, weil dort erheblicher Handlungsbedarf ist. Ansonsten gibt es auch im Denkmalbereich, gar nicht bei den Denkmalschützern, Doppelarbeit. Es gibt Restauratoren im Denkmalamt, es gibt Restauratoren bei den hamburgischen Geschichtsmuseen, es gibt Restauratoren in den anderen Museen. Wir haben an den verschiedensten Stellen Werkstätten. Da bin ich fest davon überzeugt, nachdem ich mir das habe genauer erklären lassen, dass dort durchaus Synergieeffekte möglich sind.
Wir haben viel über Spanien gesprochen. Wir wollen doch auch den Blick ein bisschen weiten, um vielleicht auch Positives zu verkünden. Eine positive Geschichte gibt es bereits. Die Sammlung Falkenberg wird angedockt an die Deichtorhallen. Das ist sicher. Frage, was wird aus Hubertus Gassner, dem Direktor der Kunsthalle?
Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Die Deichtorhallen sind unabhängig von der Kunsthalle.
Es gab da auch keinen Zusammenhang erstmal.
Ja, ich betone das nur deswegen, weil auch das in der Diskussion gewesen war. Und ich wollte deutlich machen, dass das zwei verschiedene Einrichtungen sind und das jetzt auch nicht geändert wird. Mit Herrn Gassner sind wir in einem guten Gespräch. Ich schätze seine Arbeit ganz außerordentlich. Er ist eine starke Bereicherung für das Kulturleben dieser Stadt, ja für das Leben dieser Stadt insgesamt. Ich will einen Aspekt besonders hervorheben, der gar nicht im Mittelpunkt seiner Arbeit steht. Aber mir wird in meiner Amtszeit es auch sehr wichtig sein, das Thema des Dialogs der Kulturen vor unserer eigenen Haustür, in unserer eigenen Stadt zu befördern, wichtig sein. Er macht seit einigen Jahren einen ganz intensiven Dialog mit Imamen, mit Muslimen aus der Nachbarschaft, auch mit anderen Religionsgemeinschaften, Buddhisten, Christen, Juden, und führt sie heran an unsere Kultur, an die Bestände, die in der Kunsthalle sind. Eine Arbeit, die man gar nicht hoch genug wertschätzen kann. Er hat es ja damals geschafft, den schwarzen Kubus von Gregor Schneider auf die Fläche zwischen der Galerie der Gegenwart und der Kunsthalle zu bringen, was in Venedig und Köln gescheitert war. Er hat es geschafft im Dialog. Er führt die Menschen nicht nur aus dem Stadtteil, aus der ganzen Stadt, an unsere Denkweise heran. Das alleine wäre schon ein Grund, zu sehen, wie wir das hinbekommen, dass Professor Gassner diese Arbeit weitermachen kann.
Das sind ja auch wirklich Lobeshymnen, die Sie da singen. Da müsste doch eigentlich ein Vertrag eine Kleinigkeit sein.
Ja, es geht dann auch immer um die praktischen Dinge des Lebens, um Wirtschaftspläne und anderes. Aber ich habe ja gesagt, wir sind dort in guten Gesprächen und nach meiner Einschätzung werden die auch nicht mehr lange brauchen müssen.
Was denken Sie, in diesem Monat noch oder bis Ende des Jahres?
Irgendwas dazwischen.
Herr Stuth, wann waren Sie das letzte Mal auf Kampnagel?
Vor wenigen Monaten, jetzt die letzten Wochen, war es schwierig, überhaupt noch ein bisschen den eigenen Wünschen zu folgen. Aber ich bin in den letzten 2-3 Jahren in keiner anderen Hamburger Kultureinrichtung so oft gewesen wie auf Kampnagel. Mhm.
Können wir davon ausgehen, dass Amelie Deuffelhardt, die das ja sehr erfolgreich leitet, dass die uns erhalten bleibt?
Ich hoffe sehr.
Gibt es da schon erste Gespräche?
Die werden jetzt bald beginnen. Aber mein Ziel ist natürlich, sie zu halten. Aber da kann ich jetzt den Gesprächen in dieser Phase noch gar nicht vorgreifen.
Im Januar gibt es ein Udo Lindenberg Musical in Berlin. Es wird immer wieder diskutiert über ein Lindenberg Museum. Kommt das hier nach Hamburg?
Das wäre ja eine private Gründung, eine private Initiative von Udo Lindenberg selber.
Aber da könnten Sie ja ein bisschen den roten Teppich ausrollen.
Ja, wenn es nur ein roter Teppich ist, den rollen wir aus. Das ist nicht das Thema. Ich finde das eine faszinierende Idee. Udo Lindenberg hat ja eine unglaublich breite künstlerische Begabung. Er wird teilweise ja nur als Sänger wahrgenommen. Andere nehmen ihn vielleicht als Maler da. Er ist ein Künstler in einem viel breiteren und vielseitigeren Sinn. Deswegen wäre das für Hamburg eine große Freude und eine wirkliche Bereicherung. Und nebenbei bemerkt, auch ein Publikumsmagnet.
Das heißt, Sie würden so ein Museum unterstützen?
Ich würde das sehr unterstützen, dass es kommt. Wenn es an die Frage des Geldes geht, ist das immer noch eine andere Sache. Aber wir würden es gerne sehen und ich selber würde es auch gerne sehen, wenn diese Initiative von ihm, und er hat starke Freunde auf seiner Seite, zur Realisierung käme.
Reinhard Stuth, wenn immer es um Sparmaßnahmen geht, dann fällt das Stichwort Elbphilharmonie. Für die ist Geld da und für den Rest, für die kleinen Dinge, nicht. So lautet dann meistens der Vorwurf. Wie steht's denn um die Elbphilharmonie im Moment? Man hört so wenig.
Ja, das liegt auch daran, dass der sogenannte Nachtrag 4, also die Kostensteigerung, die enormen Kostensteigerungen, die wir im November 2008 gehabt haben, jetzt halten. Der finanzielle Deckel hat bis jetzt gehalten. Für die Zukunft kann niemand eine Aussage machen, aber er hält eben. Und dass deswegen vielleicht auch etwas Ruhe reingekommen ist. Außerdem sieht man ja, wie das Gebäude wächst. Es ist weiterhin ein hochanspruchsvolles Projekt. Für mich gibt es drei Aspekte, auf die ich zu achten habe. Das Geld, die Qualität und die Zeit. Die Zeit, sage ich ganz deutlich, ist für mich das, was am wenigsten wichtig ist. Es würde uns sonst auch erpressbar machen. Das Geld ist wichtig und die Qualität ist wichtig. Und da ist vor allen Dingen auch hochtief gefordert, den großen Saal in der gewünschten und verabredeten Qualität hinzubekommen. Ich bin nicht bereit, ein Projekt wie die Elbphilharmonie auszuspielen gegen andere Kulturbereiche. Wenn ich die Elbphilharmonie gegen Stadtteilkultur ausspielen würde, dann würde das auch umgekehrt funktionieren. Es wird das erste Mal sein, dass Hamburg ein Wahrzeichen bekommt, was für die Kultur steht. Wenn man den Michel als Kirche jetzt nicht der Kultur zuordnet, sondern das ist ja eher ein kirchliches Symbol. Das ist doch was ganz Wunderbares. Und dass wir diese Möglichkeiten bekommen mit dem klingenden Museum, mit all dem, was für die Musiklandschaft in Hamburg möglich ist, das ist wunderbar. Das eine zu machen, heißt ja nicht, das andere zu lassen.
Haben Sie da noch schlaflose Nächte manchmal?
Wie Ihre Vorgängerin, die da immer schlecht geschlafen hat?
Das ist jetzt nicht eine Frage des nächtlichen Schlafes. Ich bin sehr wachsam, was den Baufortschritt der Elbphilharmonie angeht. Und wir achten sehr genau drauf, dass, ich habe es eben schon erwähnt, hochtief auch die geschuldete Qualität einbaut. Da gibt es natürlich immer Diskussionen, aber im Augenblick, so wird mir glaubwürdig versichert, steht die Qualität, der Kostenplan steht. Und bei der Zeit hat Hochtief selber gesagt, sie bräuchten 13 Monate länger. Leider haben sie uns bis heute das nicht belegt mit einem neuen detaillierten Zeitplan, sodass wir nicht in der Lage sind, nachzuvollziehen, ob das den einen oder den anderen Grund hat, ob sie das als Taktik nehmen, ob sie sich alle Optionen offen halten wollen, ob sie im Bauablauf noch nicht so weit sind, das Ganze hinzubekommen, das wissen wir nicht, weil wir den Terminplan nicht haben. Was wir nur wissen, dass wir Gegenforderungen geltend machen, pro Tag Verzug 200.000 Euro, das sind dann am Ende 40 Millionen Euro. Da ist das Ganze gedeckelt. Und da kann Hochtief sicher sein, dass wir auf unsere Ansprüche nicht verzichten werden.
Wir kommen schon wieder eigentlich in die letzte Etappe unseres Gesprächs, Herr Stut. Ganz schlichte Frage. Sie haben nicht viel Zeit. Es wird nicht mehr lange dauern. Da stehen die Bürgerschaftswahlen an. Schon jetzt hört man aus dem Rathaus, in manchen Bereichen bereiten sich Einzelne auf den Wahlkampf vor. Was wollen Sie in diesem kurzen Zeitraum, der noch vor Ihnen liegt? Es ist ja nicht mehr als ein gutes Jahr. Was wollen Sie noch schaffen?
Da soll man auch vorsichtig sein mit zu vielen Ankündigungen. Meine Sache ist es mehr, die Dinge erst vorzubereiten und dann spruchreif zu machen. Es gibt aber bestimmte Themen, die mich umtreiben und die auch in die Arbeit einfließen werden. Beide sind in dieser Sendung schon angeklungen. Das eine ist, wie können wir Mauern und Grenzen auch in der Kultur weiter einreißen? Dass Jeffrey Tate die Saisoneröffnung mit Mercier gemacht hat und Videofilmen, war absolut innovativ und mutig, eine Grenzüberschreitung. Ich glaube schon, dass es schwierig werden wird, junge Menschen für klassische Musik, für klassisches Theater, für klassische Kunst zu begeistern und zu überzeugen, wenn wir sagen, ihr müsst aber in unsere Räume, in unsere Gebäude kommen und das so hören, wie wir es gewohnt sind zu hören. Und der zweite Punkt ist vorhin angeklungen, schon zweifach, nämlich Kunst und Kultur in der digitalen Welt. Das betrifft ja nicht nur die Bücher, das betrifft nicht nur den Film, das geht übrigens bis zum letzten Programmkino mit der Digitalisierung der Leinwände. Das war eine der ersten Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass eine Person in der Kulturbehörde das Thema Kunst und Kultur in der digitalen Welt einmal genauer untersucht, dass nicht das eine das andere bedroht. Es gibt gerade bei der Globalisierung und bei der Digitalisierung bei vielen, vielen Menschen ein Gefühl der Überforderung und der Hilflosigkeit. Und ich glaube, dass Kunst und Kultur dort Wegweiser sein können.
Von der digitalen Welt nochmal in die reale Welt. Die Hamburger Kunstszene, Kulturszene ist in Aufruhr aufgrund der Sparmaßnahmen. Werden Sie in den nächsten Wochen, Monaten versuchen, die Wogen ein bisschen zu glätten? Werden Sie auf die Kulturschaffenden zugehen?
Naja, auf jeden Fall. Das findet auch jetzt schon statt. Ich habe ganz, ganz viele Gespräche auch unter vier Augen geführt. Es ist schon so, dass mir da sehr viel anderes gesagt wird, als dann öffentlich kommuniziert wird. Auch was die konkreten Sparentscheidungen angeht. Den Dialog werde ich fortsetzen. Das ist dringend nötig. Und ich kann jedem nur sagen, der hier Verantwortung für die Kultur hat, ich bin auch zu sprechen, deswegen war ich bei verschiedenen Veranstaltungen. In einem Punkt muss ich Sie korrigieren, auch die digitale Welt ist eine reale Welt.
Würden Sie denn sagen, digital, real, dass Sie Fehler gemacht haben in den vergangenen 7 Wochen?
Die Entscheidungen, die wir getroffen haben und die ich mit verantworte und an erster Stelle verantworte, waren wohl abgewogen und unter den schrecklichen Sparbedingungen, unter denen wir sind, glaube ich, die am ehesten zu vertreten waren. Das negative Echo zeigt, dass ich wahrscheinlich noch mehr hätte kommunizieren müssen, obwohl ich ehrlich gesagt die letzten Wochen nichts anderes gemacht habe als genau das.
Haben Sie da was falsch gemacht, falsch kommuniziert?
Es ist vielleicht ein sehr grundlegendes Problem, dass das Verständnis, dass gespart werden muss, so im Großen und Ganzen vorhanden ist. Aber immer dann, wenn es konkret wird, kommt die Frage, warum ausgerechnet da? Aber ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind heute gezwungen auszubaden, was es an völlig unverantwortlicher Haushaltspolitik gegeben hat. Und keiner kann wollen, dass wir am Ende in griechische Verhältnisse kommen. Dann würde die Kultur ganz gewiss zu den richtigen Verlierern gehören.
Reinhard Stuth, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das Gerne. War die Sendung Hamburg nach 7 auf NDR 90,3. Am Mikrofon verabschieden sich Thorsten Pilz
und Katharina Felix-Müller. Schönen Abend noch. Tschüss.